Schönen guten Tag, es ist 2021 und dies ist eine neue Folge des PING-Podcasts Corona im Rechtsstaat. Wir haben ja schon von manchen Disziplinen hier auch Gesprächspartner gehabt. Heute freue ich mich ganz besonders, einen Vertreter einer Disziplin am anderen Ende zu haben. Wir werden feststellen, dass es eigentlich mehrere Disziplinen sind, aber schönen guten Tag, Herr Friedrich, Sie sind Philosoph.
Ja. Grüße Sie. Guten Tag, ja, so ist es. Ich grüße Sie auch, ja. Ja, tatsächlich, ich habe Philosophie studiert, unter anderem.
Angefangen allerdings, und da haben Sie eine Gemeinsamkeit mit der Kanzlerin, im Osten Deutschlands, im damals noch geteilten Osten Deutschlands, als Student der Physik und Meteorologie.
Richtig, ich habe tatsächlich in den 80er Jahren, in den 1980er Jahren Physik und Meteorologie in Berlin an der Humboldt-Universität studiert und bin 1989, habe ich dieses Studium abgeschlossen im Sommer als Diplom-Meteorologe und habe sozusagen zum Glück nicht in der DDR Philosophie studiert, sondern dann erst viel später nochmal ein Philosophiestudium absolviert und dann dort, das war schon zu Masterzeiten und bin deshalb da, also Master of Arts in Philosophie, genau.
Die Kanzlerin sagt immer über sich selbst sinngemäß, sie habe Physik studiert in der DDR, weil das ideologiefrei gewesen sei und da sei es um Dinge gegeben, die unumstößlich seien, weil sie frei von der Ideologie sind. Hat das bei Ihnen auch eine Rolle gespielt?
Nein, eigentlich nicht. Also das war jedenfalls kein Grund, da jetzt eine Naturwissenschaft zu studieren. Ich wollte tatsächlich erst vorher reine Physik studieren auch, aber eigentlich aus purem Interesse an den naturwissenschaftlichen Fragestellungen damals, genau. Und dann kam der kalte Winter, also 78, 79. Da war ich gerade noch, ich weiß nicht, 10. Klasse oder so. Und da habe ich irgendwie gedacht, da muss man doch was tun, damit man sowas besser vorhersagen kann und sich besser darauf einstellen kann. Und deshalb habe ich mich dann also auf diese Spezialisierung der Meteorologie eingeschossen, ja.
Wir haben ja den Podcast hier in einer Reihe der Zeitschrift Privacy in Germany, in der es um Datenschutz geht. Und deswegen ist es sicherlich auch für unsere Hörer von besonderem Interesse, dass Sie dann doch jedenfalls in die Nähe auch von Datenschutzthemen geraten sind, als Sie in den 90er Jahren ein Softwarehaus gegründet haben.
Richtig, wobei da war ja das Thema Datenschutz noch nicht so zentral wie heute. Also tatsächlich 1994 habe ich zusammen mit meiner Partnerin ein Softwarehaus hier in Münster gegründet. Und wir haben grafische Datenverarbeitung zunächst programmiert. Also damals ging es so mit diesen grafischen Informationssystemen los und das gemacht. Heute spielt natürlich Datenschutz eine ganz andere Rolle, weil wir heute ja mit bei jeder Software, die wir heute erstellen, mit dem Thema personenbezogene Daten zu tun haben. Das ist auch ein ganz spannendes Thema tatsächlich für uns hier im Alltag, weil ich ja immer noch auch von der Softwareentwicklung lebe, dass wir da tatsächlich immer schauen müssen, was passiert mit den personenbezogenen Daten. Genau. Allerdings eigentlich das eher im Bereich, wenn wir unsere Software testen wollen. Das ist also ganz spannend, da immer aufzupassen, dass man da möglichst gerade keine personenbezogenen Daten verwendet. Die Kunden hätten natürlich gerne Tests mit Echtdaten. Ist aber meistens keine gute Idee, weil man sicherlich kaum jemand bereit wäre, seine personenbezogenen Daten für Software-Tests zur Verfügung zu stellen.
Ein sehr heikles und spannendes datenschutzrechtliches Thema, inwieweit Testzwecke ein datenschutzrechtlich zulässiger Verwendungszweck bei der Datenverarbeitung sein können. Aber darum soll es uns heute nicht gehen.
Darum geht's nicht.
Wir versuchen mal wieder den Bogen ein bisschen zurückzuschlagen, eher so in den Bereich der Philosophie und uns Corona anzunähern. Sie sind regelmäßiger, Sie schreiben regelmäßig für das Weltfeuilleton. Und ich bin aufmerksam geworden auf Sie durch einen Beitrag, den Sie dann im Dezember letzten Jahres geschrieben haben, als es um die Diskussion ging, ob es jetzt einen harten Lockdown geben solle. Da gab es dann die Stellungnahme der Leopoldina und dann gab es diese Stellungnahme, die sich für einen sogenannten harten Lockdown aussprach, wurde dann nicht zuletzt auch von der Kanzlerin als eine Stellungnahme der Wissenschaft dargestellt. Ja. Hier haben Sie Einspruch erhoben. Warum?
Ja. Da kommen wir natürlich, Sie haben das ja sehr schön eingeleitet. Ich bin ursprünglich Naturwissenschaftler, habe dann Philosophie studiert und für mich ist natürlich tatsächlich die Wissenschaftsphilosophie mein Hauptgebiet sozusagen, auf dem ich mich philosophisch tummel. Und da ist natürlich immer die spannende Frage, auf welcher Basis und mit welcher Autorität sprechen eigentlich Wissenschaftler in der Gesellschaft? Das ist ja nicht ganz trivial. Gerade wenn es um Dinge geht, die eigentlich wissenschaftlich nicht sicher sind. Ich finde, wir haben hier einen ganz interessanten Unterschied, den wir ja uns anschauen kann zwischen dem Klimawandel, in dem ja seit vielen, vielen, also schon seit Jahrzehnten geforscht wird und wirklich ein gewisser Stand der Wissenschaft existiert. Und das ist ja in Fragen der Pandemie, die wir hier gerade haben, etwas anders. Natürlich wird kaum jemand bestreiten, dass es eine Pandemie gibt. Es gibt immer noch Leute, die auch den Klimawandel bestreiten. So gibt es sicherlich auch Leute, die die Pandemie bestreiten, aber über die brauchen wir nicht zu reden. Aber es ist natürlich, was die konkreten Entwicklungen, die konkreten Wechselwirkungen betrifft, ungleich schwieriger, über eine Pandemie zu sprechen als über einen Klimawandel. Das hat viele Gründe. Und was mich also erschreckt hat, ist, dass Wissenschaftler in dieser Pandemie mit einer Attitüde sozusagen sprechen, die ihnen eine gewisse absolute Autorität zusprechen, die also zwar sagen die meisten Wissenschaftler immer so auf der Nebenspur, dass das natürlich alles auch sein kann, dass das nochmal korrigiert werden muss und dass sie auch bereit sind, sich zu korrigieren. Aber sie machen ja doch Ansagen darüber, was die Gesellschaft tun soll, die sozusagen apodiktisch sind. Und das war ja gerade in diesem Leopoldina-Papier, was Sie angesprochen haben, ganz drastisch der Fall. Und da gab es also einen eklatanten Widerspruch zwischen auf der einen Seite der Absolutheit der Aussagen, also diesem, was muss man machen, und das ist die letzte Warnung der Wissenschaft, und auf der anderen Seite sozusagen der Bereitschaft, irgendetwas tatsächlich wissenschaftlich zu fundieren, also zu sagen, wie man zu diesen Aussagen kommt. Und das hat mich also wirklich erschreckt, weil wir uns natürlich fragen müssen, wenn Wissenschaft glaubt, einfach auf der Grundlage dessen, dass man Wissenschaftler ist, schon einfach sozusagen solche apodiktischen Ansagen machen zu können, dann ist natürlich die Frage, wohin entwickelt sich so eine Gesellschaft insgesamt, wenn es da nicht mehr demokratische Entscheidungen sind, sondern exekutive Entscheidungen, die sich einfach nur auf solche Wissenschafts- oder auf solche Urteile von Wissenschaftlern stützen.
Sie kritisieren, dass das Papier der Leopoldina eigentlich gar kein wissenschaftliches Papier ist. Können Sie das mal erklären, wo da Ihre Kritik ansetzt?
Ja, also das wurde ja auch im Nachgang dann zu meinem Artikel immer mal wieder in die Diskussion geführt. Das sind 5 Seiten, das kann ja auch nicht wissenschaftlich sein. Ich würde aber von einem Papier, was von Wissenschaftlern kommt, erwarten, dass sie nicht einfach nur aus ihrer Autorität heraus sprechen. Da gibt es ja 34 Namen, die Professoren und so weiter und Akademie, Präsidenten und so weiter sind. sondern dass sie zumindest andeuten, auf welcher wissenschaftlichen Basis sie argumentieren. Und das kann man ja durchaus tun, auch wenn man nur einen begrenzten Raum hat. Man kennt das sehr schön von den IPCC-Berichten, die das natürlich in einer Form bereits kultiviert haben, die ja auch viel Erfahrung und Professionalität mitbringt, die also ganz klar sagen, wir haben als Wissenschaftler folgende Thesen über Zusammenhänge, die in der Realität da sind. Da gibt es folgende Studien, die kann man zitieren. Da kann man zumindest einen Link angeben. Vieles ist ja auch öffentlich verfügbar. Da kann man also dann Hinweise geben. Da gibt es diese Studie, jene Studie. Und dann kann man sagen, mit welcher Sicherheit, mit welcher Wahrscheinlichkeit oder mit welcher Konfidenz, sozusagen mit welchem Konfidenzlevel, mir fällt jetzt kein anderes Wort ein, man gerade spricht. Ja, und das fehlt hier völlig. Hier wird also gar keine in irgendeiner Form wissenschaftliche Argumentation geführt, in dem Sinne, dass eine Basis angegeben wird, auf der man sich hier stützt, sondern es wird einfach gesagt, wir fordern folgende Maßnahmen. Und das ist zum Beispiel auch ein großer Unterschied zu den Kollegen aus der Klimaforschung, die ja nicht sagen, wir fordern folgende Maßnahmen, sondern die einfach sagen, wir haben bestimmte Plausibilitäten, bestimmte Evidenzen dafür, dass wenn sich bestimmte Dinge so entwickeln, andere Folgen zu erwarten sind mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Und welche Maßnahmen daraus folgen, das ist nun mal etwas, was eine demokratische Gesellschaft politisch aushandeln muss und was nicht durch Wissenschaft vorgegeben werden kann. Und das ist hier also ein politisches Papier gewesen, welches einfach sagt, aus einer Autorität heraus spricht und sagt, wir wissen, was getan werden muss und ohne sozusagen das selbst wieder zu stützen, was man, also auf einer wissenschaftlichen Grundlage zu stützen.
Jetzt gehören ja dazu, dass dann ein solches politisches Papier der Wissenschaft, das sich auf wissenschaftliche Autorität beruft, gehört ja auch dazu, dass die Empfängerseite, also die würde ja nicht die Wirkung zeitigen, die es gezeigt hat, wenn es nicht auch auf sehr offene Ohren stoßen würde. Mhm. Haben Sie eine Erklärung, warum fällt das eigentlich der Kanzlerin nicht auf?
Also ich kann da nicht drüber spekulieren. Natürlich sagt die Kanzlerin selbst einiges dazu. Darauf kann man sich sicherlich stützen, indem sie eben sagt, wir müssen auf die Wissenschaft hören. Und dass sozusagen für sie eine Einbahnstraße oder ein ganz geradliniger Weg ist. Die Wissenschaft gibt uns etwas vor, was wir zu tun haben und das müssen wir umsetzen. Das ist für sie, so hat sie sich ja auch dann in ihrer Regierungserklärung ausgedrückt, eine ganz klare Sache. Und das ist, glaube ich, auch das Problem einer solchen Politik, da eine Form von Unhintergehbarkeit zu setzen. Ja, nicht zu sagen, die andere Frage müsste ja sein, eigentlich, wenn ich politisch an ein Thema rangehe, kann ich mir von einer Wissenschaft natürlich Risiken aufzeigen lassen. Und auf der anderen Seite muss ich politisch aushandeln in einer demokratischen Gesellschaft, welches Risiko möchte denn eine Gesellschaft eingehen? Welches Risiko ist sie bereit einzugehen? Welche Schäden befürchtet sie an anderer Stelle? Diese ganze Abwägung von Schäden muss sozusagen ja demokratisch ausgehandelt werden. Und ich habe das Gefühl, dass die Kanzlerin das anders sieht, dass sie eher der Meinung ist, dass man das exekutiv durchziehen sollte und sozusagen der Wissenschaftler eine absolute Autorität zuspricht. Und das ist auch etwas, das muss man natürlich auch sagen, was bei den Bürgern durchaus ja mit großer, offensichtlich zumindest mit einiger, mit welcher Mehrheit das wirklich der Fall ist, kann man ja schlecht sagen, aber auf einige Akzeptanz stößt. Also diese Bereitschaft der Wissenschaft einfach zu folgen, was heißt eigentlich der Wissenschaft zu folgen? Also die Bereitschaft, solchen klaren Ansagen von Wissenschaftlern zu folgen, die ist ja sehr groß. Und da muss man natürlich auf der anderen Seite sagen, ja, okay, wenn, wenn die Bürger das auch so wollen. Letztendlich ist der, die Hauptaufgabe der Politik, dass Frieden gehalten wird im Land. Nicht? In allen Krisen sozusagen, dass alles möglichst friedlich abgeht. Und wenn das auf diese Weise gelingt, wird Frau Merkel vielleicht auch am Schluss sagen, dass sie doch richtig gehandelt hat.
Könnte es eine Rolle spielen, dass in Zeiten der Krise die Bereitschaft der Menschen wächst, zu glauben und dass man dann sozusagen seinen Halt findet in einer modernen Form der Wissenschaftsgläubigkeit?
Auf jeden Fall, dem würde ich sofort zustimmen. Und das, ich versuchte ja schon anzudeuten, dass es ja offensichtlich in, dass das ja durchaus akzeptiert wird von einer Mehrheit wahrscheinlich der deutschen Bevölkerung, wobei man da immer unschlüssig, also ich bin da unschlüssig, wie groß diese Mehrheit wirklich ist, aber zumindest, wenn man jetzt Umfrageergebnissen glaubt, deren Zustandekommen ich nicht wirklich beurteilen kann, dann muss man ja davon ausgehen, dass doch eine Mehrheit da ist, die genau eine solche Vorgehensweise durchaus für richtig hält. Und das kann man dann eigentlich nur auf diese Weise deuten, wobei natürlich die Wissenschaftsgläubigkeit nicht erst mit der Krise begonnen hat, sondern letztendlich uns ja seit Beginn der Neuzeit begleitet zunehmend. Also dass wir mit dem Entstehen der Aufklärung und so weiter ja ein Vertrauen in Aussagen von Wissenschaftlern aufgebaut haben. Da wird ja auch eine große Geschichte erzählt, die mit den Erfolgen der Naturwissenschaften beginnt. Die Geschichte, dass aus naturwissenschaftlichen Grundlagenforschungen technische Segnungen sozusagen im Selbstlauf entstehen. Dass also die Geschichte der modernen Naturwissenschaft zumindest schon mal eine große Erfolgsgeschichte ist, die einfach auch dieses Vertrauen rechtfertigt. Also das sind ja Dinge, die sind ja älter als die aktuellen Krisen. Und es ist jetzt sozusagen nicht überraschend, dass da ein solches Vertrauen in wissenschaftliche Aussagen überhaupt besteht. Obwohl man ja mal sagen muss, dass es ein Riesenunterschied ist, wenn man sich die Erfolge der Physik zum Beispiel anguckt in der Grundlagenforschung, die Geschichten der Higgs-Teilchen, die Geschichten der Astrophysik. Das sind ja ganz andere Mechanismen, die da wirken, als wenn wir jetzt so ein hyper interdisziplinäres Phänomen wie eine Pandemie haben. Ja, und dass das überhaupt so funktioniert, finde ich auch ganz spannend, dass die Menschen ihre Begeisterung für die Erfolge der Naturwissenschaft, der Physik insbesondere und der Astrophysik sozusagen so einfach übertragen können auf so ein Phänomen wie eine Pandemie, in der ja viel, viel mehr Komplexität drin steckt, ja, als in diesen physikalischen Sachverhalten.
Jetzt gibt es ja auch in der jüngeren Zeit hat es auch immer mal wieder Wissenschaftsskepsis gegeben, die es auch durchaus, in die Mitte der Gesellschaft in die Diskussion gebracht hat. Mhm. Etwa die Diskussion um die Atomkraft oder um die Gentechnik. Wo bleiben eigentlich diese eher skeptischen Stimmen zurzeit?
Das ist eine interessante Frage. Also erstmal, wir hören ja skeptische Stimmen. Jetzt ist die Frage natürlich, das ist wirklich eine spannende Frage. Also ich kann mir vorstellen, aber da gerate ich jetzt wirklich ins Spekulieren, dass die Skepsis, die Atomkraftskepsis zum Beispiel, die ist ja sozusagen ein gewisser gesamtgesellschaftlicher Trend. Die hat was mit großen Katastrophen zu tun. Und dann eigentlich ist es keine Wissenschaftsskepsis, sondern eine Technikskepsis, eine Technikangst, die durchaus mit medialen Berichten zu tun hat über bestimmte Katastrophen und bestimmte Gefahren. Die ist aber sozusagen, glaube ich, keine prinzipielle Wissenschaftsskepsis, sondern eher eine Technikskepsis. Und in der Pandemie haben wir es ja nicht mit der technischen Seite der Wissenschaft zu tun, sondern sozusagen mit der rein forschenden Wissenschaft. Die produziert also Erkenntnisse. Und das ist, glaube ich, nicht fragwürdig in dieser Technikskepsis. Ist das noch nicht fragwürdig geworden, ob die Wissenschaft tatsächlich Handlungswissen für solche für Krisensituationen produzieren kann? Könnte ich mir vorstellen, dass da also der Unterschied liegt.
Mhm. Neben dem hehren Bild des Wissenschaftlers, der uns den Weg aus Nöten und in eine leuchtende Zukunft weist, hat es ja auch immer das Gegenbild eigentlich gegeben, des Wissenschaftlers, also Atomphysik, ja, des Wissenschaftlers, der die Menschheit ins Verderben führt. Das nimmt man eigentlich nur wenig wahr, oder da ist man, wenn man anfängt, in diese Richtung zu denken, ist man ganz schnell in einem Lager, wo man sich außerhalb des gesellschaftlichen Diskurses begibt.
Ja, da weiß ich auch nicht genau, ob das nicht schon länger in Vergessenheit geraten ist, dieses Bild. Also ich finde das ganz spannend zum Beispiel, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, sage ich jetzt mal so, diese Geschichte von Goethes Faust. Das ist für mich immer eine Erfolgsgeschichte eigentlich gewesen. Dieser Faust. Ich habe das immer so verstanden, als ob dieser Faust eigentlich sozusagen der Held der Aufklärung und des Fortschritts ist. Und ich habe mich irgendwann mal gefragt, erst relativ spät, wieso eigentlich das eine Tragödie ist. Ja. Und dann ist mir erst viel später aufgefallen, dass Goethe da eigentlich ja eine tragische Geschichte erzählt. Und ich glaube, das entspricht so ein bisschen der Stimmung meiner Generation, dass die tatsächlichen sozusagen der Wissenschaftler als Verführer oder sogar als Gefahr, der Techniker als Gefahr, der wissenschaftliche Technik als Gefahr, eigentlich kein starkes Bild mehr ist.
Wieso?
Gerade in der Gegenwart.
Ja, wieso unsere Generation?
Ja, weil wir eigentlich, also ich bin ja Mitte 50, um das vielleicht nochmal zu sagen an der Stelle, und ich glaube, wir sind doch irgendwie aufgewachsen in so einer Zeit, wo wir eher immer von den Segnungen und Fortschritten der Wissenschaft und dem, wie stark wir davon profitieren können, gesprochen haben. Das ist vielleicht etwas, was heute wieder fragwürdig wird allmählich, aber ich glaube, dass das noch in meiner Generation, das ist zumindest mein Gefühl, sehr stark ist. Aber vielleicht darf ich noch eine andere Sache ansprechen. Ja. Ich hatte nämlich, als Sie Ihre Frage anfingen mit diesem Bild des Wissenschaftlers, dachte ich, das läuft auf eine andere Sache hinaus, die wäre mir noch wichtig. Es ist ja auch ganz faszinierend, wie sehr das aktuelle Bild des Wissenschaftlers eben von diesem uneigennützigen, nur nach Erkenntnis strebenden, nach Wahrheit strebenden und natürlich auch nach dem Glück aller Menschen strebenden Wissenschaftler geprägt ist. Und die Tatsache, dass die modernen Wissenschaftler natürlich auch ganz normale Angestellte sind, sag ich jetzt mal so, oder ganz normale auch Führungskräfte sind, die in bestimmten ganz normalen gesellschaftlichen Zusammenhängen leben, zum Beispiel Mittel für ihre Forschung benötigen, zum Beispiel vielleicht auch, was ja gar nichts Schlimmes ist, klingt immer gleich so dieses böse Wort Karriere, vielleicht den nächsten Karriereschritt planen und damit verbunden sich natürlich auch überlegen, ich möchte jetzt gar nicht irgendwie das so, natürlich gilt das auch für die Pandemie-Problematik, aber natürlich wird sich auch ein junger Forschender, der eine neue Idee hat oder eine Idee hat, die in den Ideen seines Professors widerspricht, sich überlegen, verteidige ich jetzt meine Idee oder verschiebe ich diese Verteidigung meiner Idee auf, bis ich selber an seiner Stelle stehe, ne? Oder ja, bis ich zumindest meine Dissertation abgeschlossen habe. Und solche Mechanismen spielen ja in der Wissenschaft auch eine große Rolle. Und die spielen sicherlich auch eine Rolle in Fragen, zum Beispiel von Pandemieforschung, dass sich natürlich auch heute ein Wissenschaftler überlegen wird, reiße ich jetzt hier meine Klappe auf und sträube mich gegen den Konsens oder bringt das was? Reibe ich mich da nur auf? Ich weiß es doch auch selbst nicht so genau, was ich da jetzt vielleicht vertrete. Dann werde ich vielleicht auch von den falschen Leuten zitiert, von denen ich nicht zitiert werden möchte. Und all solche Dinge, die spielen für viele Leute bei ihrem Wissenschaftlerbild so eine gar keine Rolle. Ne? Also dass das auch Leute sind, die natürlich überlegen, woran sie forschen, wo sie ihre Kraft reinstecken, die auch glauben, was ihr Professor sagt zum Beispiel, weil der einfach klug ist und weil sie von dem viel gelernt haben und solche Dinge alles. Und das, glaube ich, das denken wir auch zu wenig darüber nach, dass solche Prozesse ja auch wichtig sind, solche ganz normalen sozialen Verhaltensweisen.
Das, was Sie sagen, gilt gewiss ganz besonders auf dem ja sehr kleinen Gebiet der Virologie, wo es mit einigen zu tun hat, die dort sehr großen Einfluss haben und wo es sich sicherlich welche, die zumindest am Anfang ihrer Karriere sind, sehr viele Gründe haben, sich sehr genau zu überlegen, ob sie denn da jetzt eigentlich nicht lieber bei bestimmten Sachen mitschwimmen oder aus der Reihe tanzen.
Genau.
Eins liegt mir noch am Herzen, Herr Friedrich. Ja. Können Sie noch die ganzen Modellierungen sehen? Die ganzen Zukunftsprognosen, die in Graphen vielfältiger Art gestaltet und eingekleidet werden? Das kritisieren Sie ja auch in Ihrem Beitrag dort aus Dezember.
Ja, und vor allem habe ich in Vorbereitung zu unserem Gespräch mir nochmal, das können wir hier leider jetzt in dem Podcast natürlich nicht visualisieren, ich habe mir tatsächlich nochmal diesen Vergleich auf dieser Seite ourworldindata.org, da hat ja die Leopoldina einen Vergleich geführt zwischen Irland und Deutschland und wollte damit zeigen, weil in Irland der Lockdown so toll gewirkt hat, da sind die Zahlen gleich nach dem Lockdown wieder runtergegangen und wollte ja damit beweisen, dass wir hier in Deutschland auch so einen harten Lockdown machen müssten. Und wenn man sich jetzt anguckt, es ist so tragisch natürlich einerseits, es ist ja nicht witzig, wenn man sich jetzt anguckt, wie in den letzten Tagen die Zahlen in Irland wieder nach oben schnellen und jetzt also bei den Daily New Confirmed Cases Irland jetzt also wieder bei 450 pro 1 Million liegt, Deutschland liegt gerade bei 250 oder so, dann ist das natürlich auf der einen Seite tragisch, zeigt aber auch wirklich nochmal, wie manipulativ das eigentlich ist, mit solchen Grafiken zu arbeiten, mit solchen Darstellungen zu arbeiten. Aber ich weiß nicht, ob Sie darauf jetzt hinaus wollten.
Doch, durchaus, ja.
Also das ist eigentlich so eine, es ist tragisch, ne, wenn man sich das jetzt anguckt. Also bei uns hat ja der Lockdown bis heute gar nichts gebracht. Und in Irland gab es zwar dieses Tal und dann schießen die Zahlen jetzt wieder nach oben. Und man sagt sich ja, was wolltet ihr uns eigentlich beweisen mit dem, was ihr da dargestellt habt? Und da müsste doch jetzt eigentlich jemand auch mal hingehen und sagen, wir haben da Unsinn erzählt, um das jetzt mal so ganz deutlich zu sagen.
Wieso fällt das so schwer, das eigentlich mal einzugestehen, dass man Unsinn erzählt hat?
Ja, das hat natürlich mit diesem Autoritätsanspruch zu tun. Mit diesem Anspruch, also das Witzige ist ja, wenn ich jetzt Unfehlbarkeitsanspruch der Wissenschaft sage, würde natürlich jeder zuhörende Wissenschaftler sofort widersprechen und sagen, wir sagen doch ständig, dass wir uns natürlich korrigieren müssen und so weiter. Also auf so einer, es gibt immer diese Tonspur, diese begleitende Tonspur, dass man natürlich bereit ist, sich zu korrigieren. Und es gibt natürlich auch immer wieder Fälle der Korrektur. Aber grundsätzlich hat man natürlich man hat halt den apodiktischen Wissensanspruch für sich gepachtet. Ja, und glaubt auch, dass man natürlich, wenn man jetzt sagen würde, wir lagen falsch, vielleicht wieder diesen zu verteidigenden Autoritätsanspruch aufgeben würde. Und deswegen tut man das nicht.
Was müsste sich vor allen Dingen ändern im Hinblick auf den Einfluss, den solche Papiere haben, wie dieses Leopoldina-Papier?
Ja, also Wie gesagt, das Leopoldina-Papier hat ja das große Problem, dass es, wie gesagt, gar kein wissenschaftliches Papier ist, sondern eine politische Äußerung von Wissenschaftlern. Wenn wir jetzt mal an, also deshalb muss ich natürlich erstens ändern, dass die Wissenschaft tatsächlich wissenschaftliche Papiere erzeugt. Da muss nicht alles drin erklärt sein, das ist völlig klar, aber es muss eben so wie die Klimaforscher das vormachen, muss man eben sagen, das ist unsere gesicherte Erkenntnis, das ist unsere ungesicherte Erkenntnis, das sind unsere Prognosen, das sind unsere Vermutungen. Und das wäre also das eine, dass man eine ganz andere Art von Informationen bereitstellen müsste. So, und dann müsste eben klar sein, dass die Stimme der Wissenschaftler nur eine Stimme sein kann und das letztendlich in der Gesellschaft ausgehandelt werden muss. Das muss man nun mal tun. Politisch aushandeln, was man tun kann. Und dabei ist sicherlich das, was die Wissenschaft an Informationen bereitstellt, eine wichtige Sache. Und der Rest ist Politik und der Rest ist auch hören, was die Leute bereit sind mitzumachen. Und dann würde man natürlich damit leben müssen, das ist ja dieses Problem, man glaubt, man kriegt Sicherheit. Ne? Man erkauft sich sozusagen ein Sicherheitsgefühl, ja, die Wissenschaft hat es ja gesagt. Ne? Das ist dann für alle sozusagen gut, weil die Wissenschaft ist unantastbar. Da müsste man natürlich sagen, gut, die Wissenschaft hat das gesagt, aber wir haben politisch uns für was anderes entschieden. Da muss man natürlich auch Mut dazu haben und dazu stehen und begründen können politisch, warum man was gemacht hat. Also diese Rolle von wissenschaftlichen Aussagen müsste einfach eine andere werden. Müsste auch klarer sein, dass wissenschaftliche Aussagen keine politischen Aussagen sind. Was ja Herr Drosten auch immer behauptet. Ja, also es ist ja das Spannende, dass er das auch, das würde er sofort sagen, das sage ich doch immer. Aber definitiv sagt er natürlich dann, wenn ihr nicht auf uns hört, dann habt ihr den Pfad der Wissenschaft verlassen.
Man könnte es ein Lippenbekenntnis nennen. Ja. Das geht mir immer durch den Kopf, wenn ich das höre.
Das ist richtig, ja.
Herr Friedrich, mehr Mut für die Politik, das ist sicherlich etwas, was sich viele von uns wünschen. Wenn im Januar scheint es jetzt aktuell ja noch nicht so auszusehen, dass da große Anzeichen von Mut kommen, aber vielleicht hält sich doch das Bild ein wenig auch dann jetzt im Laufe des Jahres wieder auf. Leider sind wir am Ende unserer Zeit. Ich hätte könnte das noch sicherlich lange fortsetzen, aber die halbe Stunde, die wir uns immer nehmen, ist leider schon um. Ich darf Ihnen sehr, sehr herzlich danken für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen auch für die anregenden Fragen und für die Diskussion. Sie haben völlig recht, man könnte das noch viel weiter ausdehnen. Aber vielen Dank dafür, dass wir das überhaupt tun konnten.